Du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Erlebe, wie die Botschaft von Gott dein Leben verändert. Wir wünschen dir viel Freude dabei.
Jo, einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Dejan Stevanovic. Ich bin kein Österreicher. Ich bin ein Mischling. Geboren im damaligen Jugoslawien. Und ich sage das so gern, meine Mutter ist eine kroatische Slowakin und mein Vater ist ein bosnischer Serbe. So, wer bin ich oder was bin ich? Auf jeden Fall weiß ich eins, ich bin ein Kind Gottes. Und das ist das Einzige, was zählt. AVC, Organisation AVC, gibt es seit 1972. Wie das gestartet hat, war es so, dass in der damaligen Zeit war ja die Sowjetunion der eiserne Vorhang. Und in Rumänien gab es so ein Distrikt, das quasi alle Pastoren eingesperrt werden müssen. Alle christlichen Pastoren müssen ins Gefängnis. Und in Deutschland hat man das gehört und ist auf die Straßen gegangen und hat eben für diese Christen, für diese Pastoren gestreikt. Und als mal so ein Reporter sie dann mal interviewen wollte, hat er gefragt, wer seid ihr? Wie nennt ihr euch? Dann hat einer gesagt, wir sind Aktionskomitee für verfolgte Christen. Und zur selben Zeit war damals der Außenminister von Russland zu Besuch in dieser Stadt, wo dieser Streik stattgefunden hat. Und er hat gesagt, boah, so viele Menschen gehen auf die Straßen für Leute, die sie nicht kennen. Das müssen besondere Leute sein. Und haben einen gewissen Teil rausgelassen. Und den anderen Teil danach auch. Aber ich will euch nicht über Rumänien erzählen und auch nicht über das, was Vergangenheit ist, sondern ein Stück weit das, was Gott mir heute aufs Herz gelegt hat. Und wir lesen das in diesem Bibelvers, den Gott mir aufs Herz gelegt hat, lesen wir im Johannesevangelium, Kapitel 16, Vers 33. Da steht, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich würde jetzt gerne diese mit der PowerPoint starten. Genau. In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Dazu habe ich mir so drei Gedanken aufgeschrieben, die mir zu meiner Predigt ganz wichtig sein wird. Erster, Jesus kennt unsere Angst. Jesus besiegt unsere Angst und Jesus bringt Frieden statt Angst. Die Gemeinde Jesu steht weltweit unter Beschuss wie nie zuvor. Wie nie zuvor ist diese Verfolgung oder diese Bedrängnis ein unglücklicher Zufall oder ist da was schiefgelaufen? Warum werden Christen verfolgt? Weder noch. Es ist die ganz normale Entwicklung der Ausbreitung des Reiches Gottes in einer gottlosen Welt. In dieser Welt, die sich im Aufstand, in der Rebellion gegen Gott befindet. Die Nachfolge Jesu ist eben nicht zum Nulltarif zu haben. Nachfolge hat ihren Preis. Was das bedeutet, werde ich euch dann so in dieser Predigt erzählen. Wir alle sitzen hier und uns geht es allen eigentlich gut. So wirklich Verfolgung erleiden wir nicht. Eigentlich ist alles cheesy peasy. Und doch heißt es, Nachfolge Jesu hat seinen Preis. Und auch Jesus hat von Anfang an zu seinen Jüngern und damit auch zu seiner Gemeinde über die Probleme und Gefahren, über die Bedrängnis und Verfolgung, er hat immer wieder darauf hingewiesen. Das heißt sogar im Matthäus Evangelium Kapitel 10, Vers 16, sagt Jesus zu den Jüngern, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Und etwas später sagt Jesus, haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Das sollte schon bald nach seiner Himmelfahrt harte Wirklichkeit werden. Und es zieht sich mit einer zunehmenden Tendenz durch die gesamte Kirchengeschichte. Heute reden wir von 100 Millionen Christen, die weltweit brutal verfolgt, vertrieben, eingesperrt, gefoltert und zum Teil auch wirklich grausam ermordet werden. Aber Jesus hat seinen Jüngern nicht nur gesagt, was kommen wird und auf welche Gefahren sie sich einstellen müssten. Er hat seinen Jüngern und seinen Nachfolgern auch einen wunderbaren Trost zugesprochen. Unmittelbar vor seiner Gefangennahme ermutigt er seine Jünger und sagt, dies habe ich euch alles geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Und dann kommt's, in der Welt habt ihr Angst. Aber fürchtet euch nicht, sorgt euch nicht. Ich habe die Welt überwunden. Und in der Welt haben wir Angst. Diese ersten Worte Jesu erleben wir täglich. Wir alle. Wir haben Angst vor Schmerzen, Angst vor dem Tod, vor politischem und wirtschaftlichem Chaos, Angst um unsere Kinder, Angst um unseren Arbeitsplatz. Und ich könnte jetzt weiter. Wir alle kennen diese Ängste. Jesus sagt, das gehört zu dieser Welt. Er sagt nicht, Glaubende haben keine Angst. Jesus beschönigt nichts. Er sagt sehr klar, diese Welt ist kein Schlaraffenland. Auch nicht für den, der glaubt. Und darum redet die Bibel auch ganz offen über Ängste. Wenn man den Psalm 31 liest, da heißt es, Herr, sei mir gnädig, denn mir ist Angst. Die Jünger Jesu haben Angst vor dem Sturm auf dem See Genezareth. Sie haben Angst und laufen davon, als Jesus verhaftet wird. Auch Jesus hat Angst im Garten Gethsemane. Aber Jesus reagiert in seiner Angst so, dass er Trost und Hilfe bei seinem himmlischen Vater sucht. Und er bittet darum, dass der schwere Kelch des Leidens doch an ihm vorübergehen kann. Und schließlich willigt er aber ein und sagt, und diese Worte kennen wir alle, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Menschsein und Angst haben gehört irgendwie zusammen. Es gehört zum Selbsterhaltungsmechanismus den Menschen, durch Angst auf bedrohliche Situationen zu reagieren. Aber gleichzeitig ist Angst die schlimmste Folter der Menschheit. Niemand kann ihr entfliehen, sie überfällt und manipuliert alle, sie beherrscht unser Denken und unser Tun. Die Medien arbeiten total mit Angst. Heute habe ich kurz mal einen Zeitungsbericht gelesen, Trump und Macron haben sich getroffen und der Macron hat ihn ganz fest in die Hand gedrückt, um ihm zu zeigen, hey, ich bin der Chef. Um ihn Angst einzujagen. Und genau diese Angst, die umschreibt genau die Situation, in der sich unsere Geschwister, Christen, weltweit befinden. Christen, die um ihren Glaubenswillen bedroht und verfolgt werden. Sie geraten in Bedrängnis, sie leiden große Not und erhalten keine Hilfe. Da gibt es keine, in manchen Ländern gibt es keine Polizei, wo du sagen kannst, hey, ich werde gemobbt, weil ich Christ bin. Es gibt nur eine Hilfe, nämlich die Hilfe von oben. Und ich sage euch, Vielleicht sehe ich ja sehr mutig aus, aber ich bin es nicht. Ich bin eigentlich ein sehr ängstlicher Mensch. Und manchmal denke ich mir, Gott, du hast richtig, richtig Humor, so einen ängstlichen Menschen in so einen Dienst zu schicken, wo man eben mit der verfolgten Kirche in Kontakt kommt. Vor ein paar Monaten sitze ich in der Türkei, bin eingeladen als Redner. Der Saal ist voll, es sind so um die 60 Leute drin. Der Pastor sagt, ja, es sind viele Leute da, die Jesus noch nicht kennen. Es ist schön, das wird ein toller Gottesdienst. Und ich, oh Herr, Halleluja. Ich habe an dem Tag nicht predigen müssen dürfen, ich habe mich hinten hingesetzt und habe einfach zugeschaut. Dann merkte ich, so kurz bevor der Gottesdienst losging, waren der Pastor, die Leute, die mit der Leitung zu tun hatten, irgendwie sehr nervös. Und der Übersetzer kommt zu mir hin und sagt, ach, ich frage ihn, was ist denn los? Er sagt, ja, mach dir keine Sorgen. Ja, aber warum sind die denn so alle so irgendwie so aufgewühlt? Ja, anscheinend hat sich ein ISIS-Terrorist unter den Leuten da verschanzt. So, und das höre ich halt. So, mein erster Gedanke, gut, da ist die Tür. Alles klar. Pastor leitet auch die ganze Menge Richtung Tür. Lass mal den Gottesdienst halt sausen. Ich merkte, in mir kam eine Angst hoch, als der Pastor plötzlich einen Gottesdienst startete. Und ich sah nur mehr zur Tür. Und da habe ich noch gefragt, wie schaffe ich es als Erster, durch diese Tür rauszukommen? Der Gottesdienst lief und ich beobachtete die Leute. So, welcher ist es? Leider war ich da in der Türkei und irgendwie haben alle Männer so irgendwie lange Bärte. Das war jetzt nicht so der Signal. Welcher ist es? Die Predigt hat mich gar nicht mehr interessiert. Nur mehr die Tür und meine Angst. Und der Übersetzer übersetzt mir, was die Predigt geht, und der Prediger spricht über die Liebe Gottes, die ausgegossen ist, die für jeden zu haben ist. Und dann sagt der Pastor, und wir wollen keine Angst haben. Angst ist nicht von Gott, nämlich Liebe. Liebe ist von Gott. Und ich sitze da und denke mir, wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Merkt ihr? Dann ruft der Pastor die Gemeinde, wenn ihr den Heiligen Geist erleben wollt, dann kommt noch vor. Auf einmal stehen alle auf. Es hat geheißen, da ist irgendwo ein Terrorist. Stehen alle auf. Und je näher die nach vorn gekommen sind, desto mehr haben die zu weinen angefangen. Und der Dolmetscher sagt zu mir, ich muss jetzt weg, weil da oben, da vorne, da tut sich was, da möchte ich dabei sein. Und ich, oh Mann, was, wenn der Terrorist dort ist? Angst lähmt. Plötzlich hörte ich eine leise Stimme, die sagt, geh und erlebe, wie groß Gott ist. Könnt ihr euch meine Schritte vorstellen? Und je näher ich zu dieser Menge kam, desto stärker fing mein Herz zu klopfen an. Und ich einen Meter vor der Menge fiel ich schon auf die Knie und dankte Gott, weil er so groß ist. Wir haben es mit einem großen, großen Gott zu tun. Der zu uns heute spricht, in der Welt habt ihr Angst. Das gibt's. Aber lasst nicht zu, dass euch diese Angst so überwältigt, dass ihr nicht mehr das hört, was ich euch zu sagen habe. In der Welt habt ihr Angst. Aber Jesus hat unsere Angst besiegt. Denn es heißt, in der Welt habt ihr Angst, aber, dieses Aber weist die Angst in ihre Schranken. Es hebt nicht die Angst auf, lässt sie auch nicht alles verschlingen, sondern es heißt, seid getrost, schaut, fokussiert euch auf mich. Lasst euch nicht verrückt machen. Haltet den Kopf hoch, habt Mut. Jesus gibt einen Grund für diesen Mut zur Zukunft, nämlich Jesus hat die Welt überwunden. Jesus sagt nicht, ich habe die Angst überwunden, sondern die Welt. Ich, sagt Jesus, nicht ihr. Das ist das Besondere und das Einmalige an Jesus. Die Welt, in diese abgefallene Welt ist Jesus gekommen, nicht um eine Weltreise zu machen, sondern er ist wie eine Mutter gekommen, die in ein brennendes Haus reinstürzt, um die Seinen zu retten, unter Einsatz ihres eigenen Lebens. Welt, das heißt, wie du mir, so ich dir. Zuerst komme ich, dann kommt eine Weile gar nichts, dann kommen die anderen noch lange nicht. Welt, das heißt, sich eine Nische zum Überleben suchen, nichts riskieren, sich sichern vor Einsatz und Risiko. Welt, das heißt, andere für eigene Zwecke einsetzen und gebrauchen. Und was wir heute so eklatant erleben, Ansprüche und Schuldzuweisungen, das ist die Welt. Und diese Welt hat Jesus überwunden. Überwunden, das klingt ja so schön dichterisch, so diese gehobene Sprache von Luther. Wörtlich heißt es, ich habe die Welt besiegt. Der Jünger Johannes schreibt in seinem ersten Brief an die Gemeinde in Kleinasien, das lesen wir im 1. Johannes Kapitel 3, Vers 8, denn dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Durch seinen stellvertretenden Sühnetod am Kreuz von Golgatha hat Jesus eben die uns angstmachenden Mächte, Sünde, Tod, Teufel, besiegt. Als er rief, es ist vollbracht, hat er die Gesetzesmäßigkeiten dieser Welt außer Kraft gesetzt. Seither gilt nicht mehr das Recht des Stärkeren. Es gilt nicht mehr der Fluch der Sünde. Es gilt nicht mehr der Tod, denn er hat nicht mehr das letzte Wort. Jesus setzt den allen seinen Sieg auf Golgatha entgegen. Sünde, Tod und Teufel, die Mächte dieser Welt sind für alle, ein für alle Mal besiegt. Meine Lieben, besiegt. Und was Luther mit seid getrost übersetzt, kann auch heißen, darauf könnt ihr euch verlassen. Und gerade in Zeiten der Not, der Anfeindungen, Angst und Verfolgung brauchen wir einen, auf den wir uns felsenfest verlassen können. Und es klingt das oft, als ob ich so dieser Motivator bin. Macht mal, glaubt daran. Aber ich sehe mich selbst hier sitzen und dem Prediger zuhören, der motiviert und sagt, ja, vertraue Jesus. Und ich war auf einer Konferenz eingeladen in der Türkei. So 2 Wochen vorher, ähnlichen Gottesdienst auch in Österreich. Und ich habe da im Lobpreis so empfunden, Herr, ich will dir folgen, wohin du mich schickst. Ich glaube dir, ich vertraue dir, du hast den Sieg vollbracht. Ich will es. Ich will dir nachfolgen. 2 Wochen später. Ich sitze, Entschuldigung, aber ich erzähle so gerne aus meinem Leben, weil ich es mir selber immer wieder in Erinnerung rufen muss. Und auch euch ermutigen möchte, wie einfach es sein kann und wie schwer es ist. Ich sitze auf einer Konferenz, bin als Prediger eingeladen. 250 Syrer und Iraner werden in der Türkei eingeladen. Zurzeit ist eine Flüchtlingswelle auch in der Türkei. Und 250 Leute werden eingeladen. Und ich darf predigen. Und ich habe mich da irgendwo da hinten hingesetzt. Und jetzt heißt es, der Gottesdienstleiter sagt, ich habe den Eindruck, es gibt hier einen Menschen, der dieses Buch schenken möchte. Es war die Bibel. Und Gott hat mir auch ganz klar gezeigt, welche Person das ist, nämlich du. So, in der Menge richtet der Zeigefinger sich auf einen Mann, der richtig, richtig sauer schaut. Komm nach vor, sagt der Gottesdienstleiter. Komm, du kriegst die Bibel auf Syrisch. Und er kommt so. Er drückt also die Bibel entgegen und er nimmt die Bibel so. So. Und alles ist still und er nimmt das Mikrofon von dem Gottesdienstleiter und fängt auf Syrisch zu reden an. Ich verstehe natürlich nichts. Suchen Dolmetscher, der hat sich dann zu mir gesetzt. Und der Dolmetscher sagt, ja, der ist total wütend. Das ist so ein Moslem. Und der ist sauer, der predigt jetzt gerade zu seinen Brüdern, dass sie sich von diesem Jesus bloß nicht einfangen lassen sollen. Und dass sie alle wissen ja, was mit den Christen, mit diesen, die Jesus annehmen, in Syrien passiert. Die hängen, wollt ihr hängen? Und alle, und dann steht so die erste Reihe auf, das sind so diese Vollblutchristen, haben ihn dann auf Syrisch da. Und dann habe ich übersetzt, ja, was willst du denn überhaupt hier? Wir wollen den Jesus feiern, wir lieben ihn. Und er, ihr versteht das nicht und das ist falsch. Und nein, das ist nicht falsch, geh raus. Und der Gottesdienstleiter nimmt dann das Mikrofon, er haut die Bibel weg und setzt sich zurück in seine Reihe. Das war in derselben Reihe wie meine Reihe. Nur halt ungefähr 5 Meter voneinander entfernt. Ich schaue ihn so an und denke mir, der ist sauer. Aber warum verlässt er den Raum nicht? Schaut auf den Boden, wieder rauf, wieder auf den Boden. Und dann habe ich gepredigt. Und nach dem Gottesdienst sagt so der Heilige Geist zu mir, deren ruft die Leute raus, die ein Gebet brauchen. Die sollen rauskommen. Und ich war gehorsam, habe halt eingeladen und da sind dann so 25, 30 Leute da gestanden. Und er. So, ich stehe da und denke mir, oh Mann, für den bete ich sicher nicht. Wer weiß, vielleicht hat er ein Messer in der Hand oder in der Tasche. Vielleicht will er mich schlagen. Ich bin junger Vater. Ich will noch nicht sterben. Dann habe ich für eine Frau gebetet und ich habe dann wirklich lange gebetet, weil ich gehofft habe, dass irgendeiner von dem Gebetsteam für ihn betet. Und ich bete das so und weiß gar nicht mehr, was ich beten soll und denke mir, kann denn nicht jemand zu ihm gehen und höre, wie Gott sagt, du, Dejan, du sollst hingehen. Ich bin dann so, Amen, habe mich umgedreht, bin dann so zurückgegangen, ich will nicht. Und er, doch, ich will, dass du hingehst. Ja, aber ich will nicht. Alle möglichen Gedanken sind mir gekommen. Ich könnte meine Frau verlieren, meine Familie verlieren. Er ist sauer, er ist auf alle wütend, er könnte mich schlagen, was weiß ich, was ich da alles. Und er, geh hin und bete. Und ich so, okay. Habe ich so hingestellt, so. Ich erzähle, es ist wirklich so, also das sind meine Gedanken, das sind meine Ängste, mit denen ich kämpfe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr das nicht kennt, okay, dann mache ich mich jetzt hier zum Vogel, aber ich erzähle euch das trotzdem. Ich habe gekämpft mit mir. Und dann sage ich zu ihm, der Übersetzer ist da zu mir, ich will für dich beten. Und er, sauer, ich habe meine Hand auf ihn gelegt und fängst du zu beten an, auf einmal fällt er auf die Knie. Zuerst waren die Hände unten, dann hebt er so seine Hände und weint. Und fängt in einer Sprache zu beten, die ich nicht verstehe. Und ich denke mir, was? Ich lasse ihn jetzt einfach mal da. Hab dann weitergebetet und er hat die ganze Zeit geweint. Und irgendwann, wie er dann fertig war, habe ich gesagt, darf ich nochmal für dich beten? Er hat ja, wieder so gebetet, fängt er wieder zum Weinen an. Nachher habe ich dann gesagt, was ist denn los mit dir? Warum weinst du? Was ist passiert? Und er fängt dann auf Syrisch zu erzählen an. Ich habe von diesem Gottesdienst gehört, vor 2 Wochen. Und ich bin hierher gekommen und ich hatte Angst. Ich bin alle 2 Minuten raus, habe eine geraucht, wieder rein, habe mir den Gottesdienst, ich fühlte mich so unwohl hier bei all den Christen. Ich verschwand dann und sagte, ich werde nie mehr wieder hierher kommen. Ich hatte Angst, weil ich weiß, was mit diesen Menschen passiert. In Syrien habe ich sie hängen gesehen. 2 Wochen später kriege ich eine Einladung zu dieser Konferenz. Und ich dachte mir, boah, aus meiner Angst wurde eine Zorn. Jetzt machen die hier eine Konferenz. Ich muss meine Brüder warnen. Und als ich mich da hingesetzt habe, habe ich mir überlegt, so wie könnte ich dieses Mikrofon schnappen? Jetzt ladet mich plötzlich dieser Typ ein, weil er mir eine Bibel geben will. Und ich habe mir gemerkt, da ist ein Mikrofon, jetzt geht's los. Und als ich so gewarnt habe, habe ich gemerkt, die verstehen mich gar nicht. Die sehen das gar nicht so. Und als sie gesagt haben, ich soll gehen, habe ich mir nur gedacht, ich will aber nicht gehen. Ich will hier sein. Ich weiß nicht, was passiert, aber ich will einfach hier sein. Und als ich mich hingesetzt habe, führte ich nur eine Leere in mir. Ich habe links und rechts geschaut. Ich fühlte mich leer. Und als du gesagt hast, kommt noch vor, wenn ihr Gebet braucht, dachte ich mir, das probiere ich jetzt aus. Und ich hatte Angst. Aber ich habe meine Augen zugemacht und als du für mich gebetet hast, ging plötzlich die Tür auf und ich sah Jesus. Ich sah ihn, wie er die Hand ausstreckt und zu mir redet. Zu mir sagt, ich liebe dich. Also er erzählt mir das und ich denke mal, Gott, wie groß bist du? Und wie schwach deren bist du? Ich habe noch längere Zeit damit gekämpft. Mit dem Kampf mit mir, mit meinem Zweifel, mit meiner Angst. Aber Gott hat mir gezeigt, deren, wenn du bereit bist, mir zu folgen, dann nimm meine Hand. Und wir werden deine Komfortzone verlassen müssen. Du wirst deine Panikzone wahrscheinlich betreten. Aber in dieser Panikzone werden Zeichen und Wunder geschehen, die du hoffst, für die du betest. Und ich habe so tief den Eindruck, dass er uns auch uns heute einlädt, ihm zu vertrauen. Die Verfolgung ist nicht das Problem. Ich war jetzt in einigen Ländern und eines habe ich gemerkt, in dieser Verfolgung ist eine unglaubliche Erweckung, wo man den Geist Gottes richtig greifen kann. Und wenn wir um Erweckung beten, dann muss uns das bewusst sein, dass auch Verfolgung dazugehört. Wenn du Erweckung in deinem Leben betest, dann wirst du Verfolgung erleiden müssen. Und niemand von uns will ja Verfolgung. Aber wenn du Jesus vertraust, dann wirst du erleben, dass selbst in der Verfolgung er größer ist als die Stürme um dich herum. Ist das eine schwere Botschaft? Lass uns weitergehen. Wir in Mitteleuropa, also das fällt mir auch auf, wir sind wirklich, also auch wir Christen, so Angst ist so ein, ich habe das schon vorher, so, man hat einfach Angst. Und besonders wir Christen haben Angst davor, Jesus, unseren Nachbarn, also vielleicht nicht alle, aber sehr viele. Angst davor, was könnte mein Nachbar denken, wenn ich ihm über Jesus was erzähle. Angst, was könnte der Arbeitskollege von mir denken, wenn er hört, dass ich Sonntag in den Gottesdienst gehe. Angst, was, wenn ich mich als Christ oute und dann gemobbt werde. Angst, meinen Freundeskreis zu verlieren, weil ich in einem Gebetskreis bin. Angst, für Kranke zu beten, weil was, wenn nichts passiert? Angst, mit Leuten über Jesus zu reden, was, wenn sie mich was fragen und ich nicht antworten kann? Kennt ihr diese Ängste? Bonhoeffer hat mal gesagt, den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist, immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen. Und wir werden Gottes Beistand, Gottes Gegenwart, und das ist meine Erfahrung, wirklich immer dann dort erleben und erfahren, wenn wir ihm vertrauen und aus unserem Boot aussteigen und sagen, Jesus, ich folge dir nach. Und was das bedeutet, möchte ich kurz anhand eines Clips über die Situation in Iran euch sichtbar machen. Lasst uns das Video über Iran bitte abspielen.
Iran, der Name des Staates im Nahen Osten, weckt düstere Assoziationen. Das Schwert in der Flagge scheint Programm zu sein. Doch Gott hat Besseres im Sinn. Schon vor 2500 Jahren ließ er Jeremia aussprechen: Ich werde das Schicksal der Elamiter, der Iraner, wieder zum Guten wenden. Das verspreche ich, der Herr. Gott ist aus der Historie des Iran nicht wegzudenken. In der Region des Zweistromlandes von Euphrat und Tigris wird der Beginn der Menschheitsgeschichte vermutet. Und es gab laufend Querverbindungen vom Perserreich zum Volk, das Gott für einen besonderen Auftrag ausgewählt hatte, zu Israel. Mögen die Mullahs behaupten, was sie wollen, in Gottes Augen ist der Iran kein islamischer Gottesstaat, sondern eine christliche Nation. Im 3. und 4. Jahrhundert lebten hier Millionen, die an den Gott der Bibel glaubten und Missionare bis nach China aussandten. Erst ab dem 6. Jahrhundert wurde die christliche Idylle durch die Gewalt islamischer Eroberer gestört und praktisch ausgerottet. Der gesellschaftliche und wirtschaftliche Aufschwung unter dem diktatorischen Regime des Schahs im vergangenen Jahrhundert wurde 1979 durch die Machtübernahme Ayatollah Khomeinis zerstört. Der Iran ist heute der einzige sogenannte Gottesstaat, der dem Diktat des islamischen Klerus untersteht. Das Volk, das zum allergrößten Teil die Nase voll hat vom Islam, leidet. Doch parallel zur Errichtung des sogenannten iranischen Gottesstaates sprach auch der wahre Gott ein Wort mit. Neben den armenischen Christen gab es damals ein paar hundert ehemalige Muslime, die den Glauben an Isa, Jesus, angenommen hatten. Diese trieben eine verborgene Parallelbewegung voran. Sehr zum Missfallen der Machthaber, die solche Entwicklungen durch Gewalt und das sogenannte Apostasiegesetz zu verhindern suchten. Auf Abfall vom Islam steht für Männer die Todesstrafe, für Frauen lebenslange Haft. Seit 1979 sind systematisch christliche Leiter verhaftet, gefoltert und ermordet worden. Haik Hovespian besuchte 1993 AVC in der Schweiz und sagte vor seiner Rückkehr, das Risiko, umgebracht zu werden, ist sehr groß. Bitte kümmert euch um meine Familie, wenn ich nicht mehr am Leben bin. Kurz darauf wurde er brutal ermordet. Die Verfolgungswelle sollte das Christentum ausrotten, doch das Gegenteil geschah. Christen verschiedener Richtungen fanden zusammen und begannen intensiv zu beten. Eine neue Ära beginnt. Doch der Aufbruch hat einen hohen Preis. Weihnachten 2010 werden Dutzende christliche Leiter gefangen genommen. Die meisten werden erst nach monatelanger Haft auf Kaution und mit der Drohung freigelassen, beim kleinsten Vergehen, sprich christlicher Aktivität, erneut verhaftet zu werden, inklusive Einzugs ihres gesamten Besitzes.
Avocher Sal 2010,
vor 2 Jahren wurde ich ins Evin-Gefängnis gesteckt. Ich hatte schon immer Angst vor dem Alleinsein. Der Gedanke, den Rest meines Lebens hinter Gittern verbringen zu müssen, war schrecklich. Sie verhörten und verspotteten mich und verurteilten mich zu 5 Jahren Haft. Doch Gott machte mir mit Psalm 37 immer wieder Mut.
Ayatollah Khomeini würde sich im Grabe bzw. in seinem Mausoleum umdrehen, wenn er wüsste, was er mit seiner Islamisierung losgetreten hat. Aus den wenigen Christen, die es vor 1979 im Land gab, sind bereits Hunderttausende geworden. Es wird geschätzt, dass inzwischen um die 5000 Menschen eine Beziehung zu Jesus finden, jeden Monat allein in Teheran.
Ein Iraner sagte mir, wäre man zur Zeit des Schahs mit 109 Testamenten morgens auf die Straße gegangen, wäre man spät abends mit 99 wieder zurückgekommen. Heute, nach über 30 Jahren Islamisierung des Volkes, ist der Hunger nach Wahrheit und nach Hoffnung so groß, wenn du auf die Straße gehst mit 109 Testamenten in Farsi, bist du in 2 Stunden mit keinem einzigen mehr in der Hand unterwegs.
Aller Verfolgung und allen Drohungen zum Trotz, seit Beginn der Islamisierung 1979 sind mehr Iraner zum christlichen Glauben gekommen als in all den vorherigen Jahrhunderten zusammen. Gott hatte das erste und er wird das letzte Wort haben.
Gott hat das erste und das letzte Wort. In Pakistan, in Iran, in Nordkorea, in all den Ländern, wo Verfolgung herrscht, in deinem Leben und auch in meinem Leben. Gott hat das letzte Wort. Vertraust du ihm? Glaubst du ihm? Und wenn du ihm vertraust, dann erlaube ihm auch, deiner Angst zu begegnen. Folge ihm nach und du wirst staunen, was für große Dinge er in deinem Leben tun will. Ich bin für den Bereich auf dem Balkan zuständig, als AVCer. Und auf dem Balkan gibt es zurzeit, da baut sich was auf. Da türmt sich was auf. 25 Jahre nach dem Krieg sind die Leute zutiefst traumatisiert und das Land gedrittelt, das Jugoslawien gedrittelt. Serbien ist in der Macht der orthodoxen Kirche. Kroatien ist in der Macht der EU und der katholischen Kirche. Und Bosnien wird gerade islamisiert. Und ich wundere mich immer wieder, dass in Medien in Österreich davon nichts berichtet wird. Es gibt Dörfer in Bosnien, wo die ISIS-Flagge ganz normal wehen darf. Saudi-Arabien sagt, Bosnien ist die Tür zu Europa und wir wollen Bosnien als den ersten islamischen Staat in Europa. Wir hören davon nichts. Es ist Stille. Auf dem Balkan scheint sich der Friede auszubreiten, aber es ist nicht so. Wenn wir über Verfolgung reden, dann müssen wir auch über unseren Nachbarn reden. Denn er ist in einer geistlichen Not. Und ich habe vorher gesagt, Verfolgung und Erweckung gehören zusammen. Wir erleben zurzeit in Österreich ein Stück weit Erweckung. Uns geht's gut. Die eigentliche Verfolgung findet im Geistlichen statt. Die haben wir alle. Wenn wir uns das Jahr einmal hinsetzen würden, so in kleinen Runden, in kleinen Kreisen, würde jeder berichten, wie verfolgt er wird. Ob das Medien sind oder was weiß ich was. Das Spannende ist, wenn du mit den Christen in Bosnien redest, dann sagen sie, wir beten für euch, denn euch geht es viel schlimmer als uns. Dann sage ich, wieso, ihr habt es ja da mit dem Islam zu tun. Ja, aber ihr mit dem Wohlstand. Ihr seid die Verfolgten eigentlich, nicht wir. Und das höre ich nicht nur, also unter den Iranern, die sagen wir, unsere Pastoren sagen uns immer wieder, wir sollen für Mitteleuropa beten, weil sie haben gerade Verfolgung. Aber ich glaube, der Geist Gottes vereint uns alle miteinander, dass wir füreinander beten. Und ich möchte uns ermutigen. Das heute Morgen soll euch nicht verängstigen, sondern euch ermutigen, dass für Gott keine Verfolgung ein Problem ist, wenn du ihm nur an die Hand greifst und sagst, ich folge dir. Und jeder von uns ist gerufen. Gerufen, Jesus an die Hand zu nehmen und sagen, ich folge dir, Herr. Und gerufen im Geiste, für die Brüder und Schwestern weltweit zu beten. Der Tag wird kommen, an dem wir alle zusammen vor Gottes Thron stehen und ihn loben. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für dein Wirken. Gerade hier bei uns, mitten unter uns. Herr, du kennst unsere Situationen und du kennst unsere Ängste, du kennst unsere Sorgen, du kennst sie alle. Vater, du kennst unsere Komfortzonen, wo wir uns eingerichtet haben. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns ansprichst heute Morgen. Wo haben wir uns zurechtgemacht? Wo haben wir dich irgendwo in eine Schublade hineingesteckt? Herr, ich bete, Heiliger Geist, dass du uns heute Morgen ansprichst. Und ich bete, hilf uns, dass wir Antworten, die richtige Antwort geben auf deine Frage. Lehre uns, loszulassen und dir zu vertrauen. Segne auch, Herr, unsere Geschwister, die in anderen Ländern um ihren Glaubenswillen verfolgt werden. Aber ich bete, Herr, lass uns nicht nur diese Verfolgung sehen, sondern dich bitten, dass du uns Erweckung schenkst. Dass Erweckung ausbricht weltweit, dass mehr und mehr Menschen dich als den einzig wahren Gott kennenlernen. Herr, segne uns. Segne die Zeit, die wir jetzt gemeinsam haben im Lobpreis. Herr, und ich bete, dass du wirkst in und durch uns, Herr. In deinem Namen, dir zu Ehren. Amen.
Wir danken dir fürs Zuhören und hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Auf www.fcg-steyr.at findest du mehr Infos über die Freie Christengemeinde Steyr sowie die Möglichkeit, deine Fragen zu stellen. Gerne lernen wir dich bei einem unserer Gottesdienste persönlich kennen. Bis zum nächsten Mal.